Heute beginnt hier auf Radio 3 unsere neue Lesung. Und ich habe jetzt schon mal einen kleinen Appetithappen für Sie.
Wenn wir auch alle miteinander Tote sind, nur nicht verzagen. Schlimmer kann es nicht kommen. Es kam aber schlimmer. Man kann ein Totenschiff fahren. Man kann ein Toter sein. Ein Toter zwischen Lebenden. Ausgelöscht kann man sein, aus der Reihe der Lebenden, hinweggeweht von der Oberfläche der Welt und kann dennoch gezwungen sein, entsetzliche Qualen zu erdulden, denen man nicht entgehen kann, weil man schon tot ist, weil einem kein weiterer Weg zur Flucht offen gelassen ist.
Ja, wow. Man will eigentlich direkt weiterhören. Das war ein Ausschnitt aus Betravens Roman Das Totenschiff, gelesen von Robert Stadelober. Heute beginnt die Lesung hier auf Radio 3. Der Roman ist 1926 erschienen in der Büchergilde Gutenberg. Und jetzt ist mein Kollege Thomas Fitzel hier im Studio. Hallo Thomas.
Ja, guten Morgen.
Und du hast auch so eine alte Ausgabe mitgebracht. Die hast du aber nicht erst seit gestern, ne? Du kennst das Buch schon länger, oder?
Ja, ich habe schon vor vielen Jahren im Antiquariat erstanden. Ich habe es mitgebracht, es ist die Originalausgabe, nicht von 1926, aber weil eben die Büchergilde Gutenberg und Betraven, das war zusammen ein Erfolgsgespann. Also man muss sich vorstellen, die Büchergilde Gutenberg ist entstanden für die Arbeiterschaft, proletarische Literatur mit Klassenstandpunkt, aber in tollen Ausgaben. Also ganz tolle Typografen haben für die gearbeitet. Wenn man da aufschlägt, sieht man, ja, das sind immer so, jedes Kapitel Anfang eine Initiale, das sind handgeschnittene Lettern, vorne auch.
Richtig,
also
schön, ja.
Tolle Ausgaben. Und eben die Büchergilde Gutenberg, die wurde erst argwöhnisch beobachtet, ein bisschen boykottiert, hatten keinen Erfolg. Dann kam dieser Autor Betraven, ein Amerikaner, der in Mexiko lebt, völlig unbekannt, komischerweise auf Deutsch schreibt. Und das wurde sofort mit dem Totenschiff ein Welterfolg. Und es wurden allein von dieser Ausgabe wahnsinnig viele Ausgaben gedruckt. Ich habe die Ausgabe von 1932. 1933 landete es natürlich auf dem Scheiterhaufen der Nazis. Heute kann man es immer noch einigermaßen günstig, und ich empfehle das wirklich, im Antiquariat erwerben, weil es wirklich in so hoher Auflage erschienen ist.
Jetzt kommen wir mal zum Totenschiff selbst. Ganz grob gesagt geht es ja um einen Seefahrer, der ohne Papiere durch die Welt irrt, eben weil er seine Papiere verloren hat und schließlich auf der Jurike, dem titelgebenden Totenschiff, landet. Es heißt immer, das ist ein Abenteuerroman. Ist es das in deinen Augen überhaupt?
Also natürlich ist es ein großer Abenteuerroman, sehr spannend, aber ein Abenteuerroman in dem Sinn, wie auch Moby Dick oder die Romane von Jack London. Abenteuerromane sind ungleichzeitig große Sozialreportagen und große Literatur. Also wir finden im Hintergrund natürlich immer auch Anspielungen auf Dante, die göttliche Komödie, Verweise auf die Bibel. Und dann ist es natürlich nicht nur ein Abenteuerroman, zumindest im ersten Drittel ist es auch ein sehr lustiger Schelmenroman, ja. So in dem Stil von Simplicissimus lesen wir hier. Und man muss natürlich, das ist dann eher bedauerlich für dich, es ist auch ein Männerroman. Frauen kommen darin überhaupt nicht vor.
Ich höre auch schon mal Männern zu, also das ist nicht so schlimm.
Ganz kurz, um was geht's? Das hast du schon ein bisschen erwähnt, ja. Also wir sind kurz nach dem Ersten Weltkrieg, 20er Jahre. Grenzen wurden verschoben, Flüchtlinge sind unterwegs, neue Grenzen heißt neue Pässe, und da gibt es ganz viele Leute, die sind ohne Papiere unterwegs. Das ist ein großes Problem. Er eben auch. Er hat seine Papiere verbasselt, weil das sein Schiff wegfuhr. Und jetzt passiert es ihm, was vielen passiert. Er wird von einer Grenze zur anderen abgeschoben, vagabundiert und schnorrt sich so durch Europa bis nach Spanien, versucht dann wieder auf ein Schiff zu kommen. Wie kommt man auf ein Schiff ohne Papiere? Natürlich auf fragwürdige Schiffe, ein Totenschiff. Und da erfahren wir, es gibt auch bei den Totenschiffen noch Unterschiede. Es gibt Totenschiffe, die sehen so aus und sind wirklich die Hölle. Und es gibt Totenschiffe, die sehen eigentlich ganz passabel aus, sind aber dafür bestimmt, zum Seemannsgrab zu werden als Versicherungsbetrug.
Was ist denn das eigentlich für, also wir haben ja gerade eben Robert Stadelober schon gehört, er erzählt ja aus der Ich-Perspektive des Matrosen Gale. Wie ist dieser Roman geschrieben? Es klingt ja doch irgendwie alles sehr düster, was wir da gerade gehört haben.
Ja, das ist es eigentlich überhaupt nicht, wenn man das liest. Ja? Also dieser Gale, der spricht uns direkt als Leser an, und um zu bekräftigen, dass er Amerikaner ist, dann werden dann immer so auch amerikanische Begriffe eingestreut. Ja, gosh, yes, sir. First-Rate Steamer made in USA, obwohl es ja wirklich in Deutsch geschrieben ist, aber das ist so seine Fiktion als Amerikaner, ja. Und er ist auch kein Seemann, so wie man sich das vorstellt, sondern man erfährt schon gleich, er liest Bücher, ja, und ist da gerade gelangweilt. Er trinkt auch kein Alkohol, sagt er zumindest. Glauben dürfen wir auch nicht alles. Und seine Waffe ist eben sein Wortwitz, ja. Er hat wirklich eine flinke Zunge und das Einzige, wie er wiederum besiegt werden kann, ist, wenn jemand anders noch besser mit seinem Wortwitz ist. Das ist teilweise sehr lustig. Ich sagte ja, wie Simplizismus teilweise. Hören wir mal jetzt mal drei Ausschnitte. Ich habe da einen mitgebracht. In dem ersten Ausschnitt, da unterhält er sich mit einem französischen Bauern. Der ist ein bisschen einfältig und er gibt vor, er käme aus Deutschland, einer seltsamen Gegend, die Südfalen heiße.
Das ist der Landesteil, wo die vielen Hochöfen sind, in denen der Königsberger Klops geschmolzen wird. Was? Der Königsberger Klops wird aus Eisen gemacht? Ich habe immer geglaubt, der wird aus gemahlener Steinkohle hergestellt. Das ist der Gefälschte. Der wird allerdings aus gemahlener Steinkohle gemacht, erwiderte ich. Da haben Sie durchaus recht. Aus gemahlener Steinkohle mit eingedicktem Schwefelteer. Aber der richtige, der echte Königsberger Klops, der wird in Hochöfen geschmolzen. Der ist viel härter als der härteste Stahl.
Ja, und es wird natürlich, verändert sich die Situation, er kommt auf das Totenschiff. Die Situation ist wirklich die Hölle dort. Da liest sich Dantes göttliche Komödie Die Hölle fast kuschelig dagegen. Aber diesen Gale, den verlässt sein Humor nicht. Selbst die schlimmsten Situationen, da gewinnt er immer noch Komik ab und Slapstick. Hören wir mal, wie er beschreibt, wie es dort in der Mannschaftskajüten zugeht.
Ernstere Folgen hatte es schon, wenn im trüben Halbschlummer der rußenden Quartierlampe Bertrand mit seinem rechten Bein in das linke Bein seiner eigenen Hose stieg, während er mit seinem linken Bein voll angezogen im rechten Bein der Hose Henriks steckte. Manchmal kostete es zwei halbe Hosen, manchmal kostete es nach allen Seiten herumfliegende Püffe.
Ja, da sieht man quasi schon die Stummfilme jener Zeit vor sich. Vor allem zeichnet diesen Gale aus, er hat vor nichts Angst, er hat überhaupt keine Todesfurcht. Letzter Ausschnitt.
Vielleicht auch blieb die angekündigte Erschießung darum ohne jeden Eindruck auf mich, weil ich das schon einmal durchgekostet hatte und damals mit allem Grauen, das damit verknüpft ist. Aber Wiederholungen schwächen ab, selbst wenn es sich um wiederholte Todesurteile handelt. Einmal davongekommen, kommst du immer davon. Was auch das Motiv meiner schwachen Empfindung gegenüber der angedrohten Todesstrafe sein mochte, jedenfalls war es mir ganz ausgelaugter Kaffeesatz.
Wie viel Traven ist eigentlich in diesem Matrosen-Gale? Über Travens wahre Identität gibt es ja auch die wildesten Spekulationen. Oder gab es?
Es hat es immer noch nicht wirklich geklärt. Okay. Kammerpflicht aus Brandenburg hieß ursprünglich Otto Feige, später Red Marut. Also da könnten wir jetzt stundenlang reden. Ja, Gerd Heidemann, der später die Hitler-Tagebücher, die angeblichen, entdeckt hatte, behauptet zum Beispiel, er sei ein unehelicher Sohn von Kaiser Wilhelm II. Ist natürlich Quatsch. Aber ich habe gerade diese letzte Stelle ausgesucht, weil ich denke, genau da schreibt er seine eigene Erfahrung drin. Wir wissen zumindest, er war in der Münchner Räterepublik, als Red Marut war dort involviert und musste fliehen. Dort sind viele Leute umgebracht worden, auf wirklich grausame Weise. Und dieses eben seine Identität zu verschleiern, das ist ja auch in diesem Roman. Er wechselt auch ständig dort die Nationalitäten, ist Ägypter, dann so ist er auch Deutscher. Es gibt auch so eine verräterische Stelle, da wird er abgeschoben nach Holland. Er ist ja Amerikaner angeblich und sagt, Gott sei Dank von Belgien nach Holland, die Holländer verstehe ich besser. Ich verstehe die Holländer nur besser, wenn ich Deutsch spreche, nicht wenn ich Englisch spreche. Also es gibt schon so Anspielungen auf seine wirkliche Identität, wie er da drin, was er wirklich erfahren hat und vor allem eben dieses Traumatische eben fliehen zu müssen und ständig Identitäten wechseln zu müssen.
Der Roman ist jetzt fast 100 Jahre alt, aber irgendwie immer noch auch ein aktueller Roman, oder?
Auf ganz verschiedenen Ebenen natürlich. Also ganz klar, die Sans-Papier, ohne Papiere. Das ist heute immer noch, ja, das ist ständig Thema für einen ganz großen Teil dieser Bevölkerung, die ihre Papiere verließen, die flüchten sind. Die Situation auf den Schiffen, ja, also diese ausgeflaggten Seelenverkäufer, die unter Panama-Flagge und so weiter fahren, da sind die Situationen heute auch nicht viel besser. Das ist auf der Oberfläche. Aber wenn man da auch guckt, wie er beschreibt, er ist Anarchist, ja, er ist nicht so ein Sozialdemokrat, der da an der Verbesserung glaubt, wie er beschreibt, wie sich Leute ausbeuten lassen und selbst in den schlimmsten Situationen sich daran gewöhnen und dem sogar was abgewinnen, das macht es sehr aktuell, dieses Buch auch heute zu lesen.
Oder sich vorlesen zu lassen. Vielen Dank, Thomas Fitzel. Das war jetzt hier der rote Teppich, nämlich der inhaltliche für unsere Lesung, die heute startet, mit Robert Stadelober. Er hat ja Travens Totenschiffe Radio 3 eingelesen, sehr gerne sogar, wie wir auch erfahren haben. Das ganze Gespräch mit ihm darüber in der nächsten Stunde um kurz nach 9:00.